Aber Gradualismus und das ist der Fabianismus trägt nicht dazu bei, Alarm zu schlagen. Da die große Mehrheit der Amerikaner keine Motivation für die von mir beschriebenen Dinge sehen kann, können sie sie nicht akzeptieren, und so wird die Verschwörung verachtet und oft verspottet. Durch die Schaffung von Chaos durch die Präsentation von Hunderten von täglichen Entscheidungen, die unsere Leute treffen müssen, sind wir an einen Punkt gelangt, an dem alle Informationen abgelehnt werden, wenn nicht eindeutig eine Motivation nachgewiesen werden kann. Dies ist sowohl das schwache als auch das starke Glied in der konspirativen Kette. Die meisten schieben alles beiseite, was kein Motiv hat, und so fühlen sich die Verschwörer sicher hinter dem Spott, mit dem diejenigen überschüttet werden, die auf die kommende Krise in unserer Nation und in unserem individuellen Leben hinweisen. Wenn wir jedoch genügend Menschen dazu bringen können, die Wahrheit zu erkennen, wird der Motivationsblock schwächer, bis er schließlich beiseite gedrängt wird, weil immer mehr Menschen aufgeklärt werden und die Vorstellung, dass so etwas in Amerika nicht passieren kann, überholt ist. Das Komitee der 300 rechnet damit, dass unsere Reaktion auf geschaffene Ereignisse von unseren unangepassten Reaktionen bestimmt wird, und es wird nicht enttäuscht werden, solange wir als Nation so weitermachen, wie wir jetzt reagieren. Wir müssen die Reaktionen auf geschaffene Krisen in adaptive Reaktionen verwandeln, indem wir die Verschwörer identifizieren und ihre Pläne für uns offenlegen, damit diese Dinge öffentlich bekannt werden. Der Club of Rome hat bereits den Übergang zum Barbarismus vollzogen. Anstatt darauf zu warten, entrückt zu werden, müssen wir das Komitee der 300 aufhalten, bevor es sein Ziel erreichen kann, uns zu Gefangenen des für uns geplanten neuen dunklen Zeitalters zu machen. Es liegt nicht an Gott, es gibt uns. Wir müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Alle Informationen, die ich in diesem Buch gebe, stammen aus jahrelanger Forschung, gestützt auf einwandfreie Geheimdienstquellen. Nichts ist übertrieben. Es ist sachlich und präzise, also tappen Sie nicht in die vom Feind aufgestellte Falle, dass dieses Material Desinformation ist. In den vergangenen 2 Jahrzehnten habe ich Informationen geliefert, die sich als äußerst präzise erwiesen und viele rätselhafte Ereignisse erklärt haben. Meine Hoffnung ist, dass durch dieses Buch ein besseres, klareres und umfassenderes Verständnis der gegen diese Nation gerichteten konspirativen Kräfte entstehen wird. Diese Hoffnung geht in Erfüllung, da immer mehr junge Menschen beginnen, Fragen zu stellen und Informationen darüber zu suchen, was wirklich vor sich geht. Es ist schwierig für die Menschen zu begreifen, dass diese Verschwörer real sind und dass sie die Macht haben, die ich und viele andere ihnen zugeschrieben haben. Viele haben geschrieben und gefragt, wie es sein kann, dass unsere Regierung nichts gegen diese schreckliche Bedrohung der Zivilisation unternimmt. Das Problem ist, dass unsere Regierung Teil des Problems ist, Teil der Verschwörung, und nirgendwo und zu keiner Zeit ist dies deutlicher geworden als während der Präsidentschaft von Bush. Natürlich weiß Präsident Bush genau, was das Komitee der 300 mit uns macht. Er arbeitet für sie. Andere haben geschrieben. Wir dachten, wir würden gegen die Regierung kämpfen. Natürlich tun wir das, aber hinter der Regierung steht eine Kraft, die so mächtig und allumfassend ist, dass die Geheimdienste sogar Angst haben, den Namen Olympianer zu erwähnen. Der Beweis für das Komitee der 300 findet sich in der großen Zahl mächtiger Institutionen, die ihm gehören und von ihm kontrolliert werden. Hier sind einige der wichtigsten aufgeführt, die alle unter der Mutter aller Denkfabriken und Forschungsinstitute, dem Tavistock-Institut für menschliche Beziehungen mit seinem weit verzweigten Netz von Hunderten von Filialen, zusammengefasst sind. Stanford-Forschungszentrum. Das Stanford Research Center, SRC, wurde 1946 vom Tavistock-Institut für Humanrelations gegründet. Stanford wurde gegründet, um Robert O. Anderson und seiner Arco-Ölgesellschaft zu helfen, die sich für das Komitee von 300 die Ölrechte am Nordsloppe von Alaska gesichert hatte. Im Grunde war die Aufgabe zu groß für Andersons Aspen-Institute, so dass ein neues Zentrum gegründet und finanziert werden musste. Dieses neue Zentrum war das Stanford Research Center. Alaska verkaufte seine Rechte gegen eine Anzahlung von $900 Millionen, ein relativ geringer Betrag für das Komitee der 300. Der Gouverneur von Alaska wurde an das SRI verwiesen, um Hilfe und Beratung zu erhalten. Dies war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer umsichtigen Planung und eines Prozesses, der auf lange Sicht angelegt war. Nach dem Hilferuf des Gouverneurs ließen sich drei SRI-Wissenschaftler in Alaska nieder, wo sie mit dem Staatssekretär und dem staatlichen Planungsbüro zusammentrafen. Francis Grehan, der das SRI-Team leitete, versicherte dem Gouverneur, dass sein Problem, wie mit dem reichen Ölfund umzugehen sei, in den Händen des SRI sicher sei. Selbstverständlich erwähnte Grehan weder den Ausschuss der 300 noch den Club of Rome. In weniger als einem Monat stellte Grehan ein Team von Wirtschaftswissenschaftlern, Erdölforschern und Wissenschaftlern der neuen Wissenschaften zusammen, das in die Hunderte ging. Der Bericht, den das SRI dem Gouverneur vorlegte, umfasste 88 Seiten. Der Vorschlag wurde 1970 von der Legislative Alaskas praktisch unverändert angenommen. Grehan hatte in der Tat eine bemerkenswerte Arbeit für den Ausschuss der 300 geleistet. Von diesem Anfang an entwickelte sich das SRI zu einer Institution mit 4000 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von über $160 Millionen. Ihr Präsident, Carles A. Anderson, hat einen großen Teil dieses Wachstums während seiner Amtszeit miterlebt, ebenso wie Professor Willis Harmon, Direktor des SRI Center for the Study of Social Policies, das Hunderte von Wissenschaftlern aus dem Bereich der neuen Wissenschaften beschäftigt, von denen viele von TAFIS, TOPS Londoner Basis übernommen wurden. Einer von ihnen war der RCA-Vorstandsvorsitzende und ehemalige britische Geheimdienstler David Sarnoff, der 25 Jahre lang eng mit Harmon und seinem Team zusammenarbeitete. Sarnoff war so etwas wie ein Wachhund für das Mutterinstitut in Sussex. Stanford behauptet, keine moralischen Urteile über die Projekte zu fällen, die es annimmt, und arbeitet für Israel und die Araber, Südafrika und Libyen, aber, wie man sich vorstellen kann, sichert es sich mit dieser Haltung einen Insidervorsprung bei ausländischen Regierungen, den die CIA für sehr nützlich hält. In Jim Reed-Gewehs Buch Das geschlossene Unternehmen brüstet sich SRI-Sprecher Gibson mit der diskriminierungsfreien Haltung des SRI. Obwohl das SRI nicht auf der Liste der Federal Contract Research Center steht, ist es heute der größte militärische Think Tank, der Hoods on und Rand in den Schatten stellt. Zu den Spezialabteilungen des SRI gehören die Versuchszentren für chemische und biologische Kriegsführung. Eine der gefährlichsten Aktivitäten von Stanford ist die Aufstandsbekämpfung gegen die Zivilbevölkerung, genau die Art von 1984, die die Regierung bereits gegen ihre eigene Bevölkerung einsetzt. Die US-Regierung zahlt dem SRI jedes Jahr Millionen von Dollar für diese Art von höchst umstrittener Forschung. Nach Studentenprotesten gegen Experimente zur chemischen Kriegsführung, die in Stanford durchgeführt wurden, verkaufte sich das SRI für nur $25 Millionen an eine private Gruppe. Natürlich änderte sich nichts wirklich, SRI war immer noch ein Tavistock-Projekt und gehörte immer noch dem Komitee der 300, aber die Leichtgläubigen schienen mit dieser bedeutungslosen kosmetischen Veränderung zufrieden zu sein. Im Jahr 1958 kam es zu einer verblüffenden neuen Entwicklung. Die Advanced Research Products Agency, ARPA, ein Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums, trat mit einem streng geheimen Vorschlag an das SRI heran. John Foster vom Pentagon teilte dem SRI mit, dass ein Programm benötigt wurde, das die Vereinigten Staaten gegen technologische Überraschungen absichern sollte. Foster wollte einen Zustand perfektionieren, in dem die Umwelt zur Waffe wurde, spezielle Bomben zur Auslösung von Vulkanen und/oder Erdbeben, Verhaltensforschung über potenzielle Feinde sowie Mineralien und Metalle mit Potenzial für neue Waffen. Das Projekt wurde von SRI angenommen und erhielt den Codenamen Shaku. Das riesige elektronische Gehirn von Shaku war in der Lage, viele Befehle auszuführen, und seine Computer wurden von IBM für SRI gebaut. 28 Wissenschaftler arbeiteten an der sogenannten Humanaugmentation. Der IBM-Computer ist sogar in der Lage, Probleme durch Analogie zu lösen und erkennt und identifiziert Wissenschaftler, die mit ihm arbeiten. Die Spezialanwendungen dieses Werkzeugs lassen sich besser erahnen als beschreiben. Schwiftsky wusste, wovon er sprach, als er SE Technotronik erschrieb. Das Stanford Research Institute arbeitet eng mit zahlreichen zivilen Beratungsfirmen zusammen und versucht, militärische Technologie auf nationale Situationen anzuwenden. Das ist nicht immer gelungen, aber mit der Verbesserung der Techniken werden die Aussichten auf eine massive, alles durchdringende Überwachung, wie sie Schwiftsky beschreibt, täglich realer. Es gibt sie bereits und sie wird eingesetzt, auch wenn von Zeit zu Zeit noch kleine Störungen behoben werden müssen. Eine dieser zivilen Beratungsfirmen war Schriever McKay Associates in McLean, Virginia, unter der Leitung des pensionierten Generals Bernard A. Schriever, einem ehemaligen Chef des Our Folk Systems Command, der die Titan, Thor, Atlas und Minuteman-Raketen entwickelt hat. Schriever stellte ein Konsortium aus Lockheed, Amazon Electric, Northrop, Control Data, Raytheon und TRW unter dem Namen Urban Systems Associates, INC, zusammen. Der Zweck des Konsortiums? Die Lösung sozialer und psychologischer städtischer Probleme mit Hilfe militärischer Techniken unter Einsatz fortschrittlicher elektronischer Systeme. Interessanterweise wurde TRW durch die Zusammenarbeit mit Urban Systems Associates, Inc. zum größten Unternehmen für die Sammlung von Kreditinformationen im Bereich der Kreditauskunft. Dies sollte uns eine Menge darüber sagen, wie weit diese Nation bereits unter totaler Überwachung steht, was die erste Forderung des Ausschusses der 300 ist. Keine Diktatur, schon gar nicht eine im globalen Maßstab, kann ohne totale Kontrolle über jeden Einzelnen funktionieren. Das SRI war auf dem besten Weg, eine wichtige Forschungsorganisation des Komitees der 300 zu werden. In den 1980er Jahren waren 60% der SRL-Verträge dem Futurismus gewidmet, der sowohl militärische als auch zivile Anwendungen umfasste. Die wichtigsten Kunden waren das US-Verteidigungsministerium, Direktorate of Defense Research and Engineering, Office of Aerospace Research, das sich mit Applications of the Behavioral Genes to Research Management befasste, das Exekutive Office of the President, Office of Genes and Technology und das US-Gesundheitsministerium. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums führte das SRI ein Programm mit dem Titel Patterns in STA Title Iriading Archivement Tests durch. Weitere Kunden waren das US-Energieministerium, das US-Arbeitsministerium, das US-Verkehrsministerium und die National Genes Foundation, NSF. Von Bedeutung war das für die NSF entwickelte Papier mit dem Titel Assessment of Future and International Problems. Stanford Research stellte unter der Leitung des Tavistock Instituts in London ein weitreichendes und abschreckendes System zusammen, das es Business Intelligence Programm nannte. Mehr als 600 Unternehmen in den USA und im Ausland wurden zu Abonnenten. Das Programm umfasste Forschungsarbeiten in den Bereichen japanische Außenhandelsbeziehungen, Verbrauchermarketing in einer Zeit des Wandels, die wachsende Herausforderung des internationalen Terrorismus, sensorische Bewertung von Konsumgütern, elektronisches Geldtransfersystem, optoelektronische Abtastung, explorative Planungsmethoden, die US-Verteidigungsindustrie und Kapitalverfügbarkeit. Zu den 300 Unternehmen des Top-Komitees, die Kunden dieses Programms wurden, gehörten die Bechtel Corporation, George Schultz saß im Vorstand, Hewlett-Packard, TRW, Bank of America, Shell Company, RCA, Plüt, Ernst Mandelon, Sagafos Corporation, McDonnell Douglas, Provenzellerbach, Wells Fargo Bank und Kaiser Industries. Aber eines der unheimlichsten aller SRI-Programme mit der Möglichkeit, enormen Schaden anzurichten und die Richtung zu ändern, in die sich die Vereinigten Staaten sozial, moralisch und religiös entwickeln werden, war das Kanging Images of Men der Carles F. Kettering Foundation in Stanford mit der offiziellen Referenz Kontrakt Nummer URH 489 2150 Polyfö Research Report Nummer 4474 Prepared by the SRE Center for the Study of Social Polyfö Direktor Willis Hanon. Dies ist wahrscheinlich eine der weitreichendsten Untersuchungen darüber, wie der Mensch verändert werden könnte, die jemals durchgeführt wurde. Der 319 Seiten umfassende Bericht wurde von 14 Wissenschaftlern der neuen Wissenschaften unter der Leitung von Tavistock und 23 Spitzenkontrolleuren, darunter B.F. Skinner, Margaret Meade, Erfin Laszlo und Sir Geoff Vickers, einem hochrangigen britischen Geheimdienstoffizier im MI6, verfasst. Es sei daran erinnert, dass sein Schwiegersohn, Sir Peter Vickers Hall, ein Gründungsmitglied der sogenannten konservativen Heritage Foundation war. Ein Großteil der 3000 Seiten umfassenden Empfehlungen, die der Reagan-Regierung im Januar 1981 vorgelegt wurden, basierte auf Material aus Willis Hamons Kanging Images of Men. Ich hatte das Privileg, ein Exemplar von THE Kanging Images of Men von meinen Geheimdienstkollegen zu erhalten, 5 Tage nachdem es von der Regierung der Vereinigten Staaten angenommen worden war. Was ich las, schockierte mich, denn ich erkannte, dass ich einen Entwurf für ein zukünftiges Amerika vor mir hatte, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Die Nation sollte auf Veränderung programmiert werden und sich so sehr an die geplanten Veränderungen gewöhnen, dass es kaum auffallen würde, wenn es zu tiefgreifenden Veränderungen käme. Seitdem THE Aquarian Conspiracy, der Buchtitel von Willis Hamons Fachaufsatz, geschrieben wurde, ist es mit uns so schnell bergab gegangen, dass heute Scheidungen kein Stigma mehr tragen, Selbstmord einen Höchststand erreicht hat und kaum noch auffällt, soziale Abweichungen von der Norm und sexuelle Entgleisungen, die früher in anständigen Kreisen unerwähnt blieben, heute alltäglich sind und keinen besonderen Protest hervorrufen. Als Nation haben wir nicht bemerkt, wie Kanging Images of Mankind unseren Amerikaner of Life für immer radikal verändert hat. Irgendwie wurden wir vom Watergate-Syndrom überwältigt. Eine Zeit lang waren wir schockiert und bestürzt, als wir erfuhren, dass Nixon nichts weiter als ein billiger Gauner war, der sich mit den Mafia-Freunden von Earl Warren in dem schönen Haus vergnügte, das sie für ihn neben dem Nixon-Anwesen gebaut hatten. Als zu viele Zukunftsschocks und Schlagzeilen unsere Aufmerksamkeit forderten, verloren wir die Orientierung, oder besser gesagt, die riesige Anzahl von Wahlmöglichkeiten, mit denen wir täglich konfrontiert wurden und immer noch werden, verwirrten uns so sehr, dass wir nicht mehr in der Lage waren, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Schlimmer noch. Nachdem wir eine Flut von Verbrechen an höchster Stelle und das Trauma des Vietnamkriegs erlebt hatten, schien unsere Nation keine Wahrheiten mehr zu wollen. Eine solche Reaktion wird in Willis Hamons Fachaufsatz sorgfältig erläutert, kurz gesagt, die amerikanische Nation reagierte genauso, wie es im Profil beschrieben ist. Schlimmer noch. Indem wir die Wahrheit nicht akzeptieren wollten, gingen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben uns an die Regierung gewandt, um uns vor der Wahrheit zu schützen. Den korrupten Gestank der Reagan-Bush-Administrationen wollten wir mit 6 Fuß Erde bedeckt wissen. Die Verbrechen, die unter dem Titel Iran-Contra-Affäre oder Skandale begangen wurden, wollten wir nicht aufgedeckt wissen. Wir haben zugelassen, dass unser Präsident uns über seinen Aufenthaltsort in der Zeit vom 20. bis 23. Oktober 1980 belogen hat. Doch diese Verbrechen übertreffen in Menge und Umfang bei weitem alles, was Nixon während seiner Amtszeit getan hat. Erkennen wir als Nation, dass es mit angezogener Handbremse bergab geht? Nein, das tun wir nicht. Als diejenigen, deren Aufgabe es ist, dem amerikanischen Volk die Wahrheit darüber zu sagen, dass eine private, gut organisierte kleine Regierung im Weißen Haus damit beschäftigt war, ein Verbrechen nach dem anderen zu begehen, Verbrechen, die die Seele dieser Nation und die republikanischen Institutionen, auf denen sie beruhte, angriffen, wurde uns gesagt, wir sollten die Öffentlichkeit nicht mit solchen Dingen belästigen. Wir wollen von all diesen Spekulationen wirklich nichts wissen, war die Standardantwort. Als der höchste gewählte Beamte des Landes unverhohlen das UN-Recht über die Verfassung der Vereinigten Staaten stellte, ein strafbares Vergehen, akzeptierte die Mehrheit dies als normal. Als der höchste gewählte Beamte des Landes ohne eine Kriegserklärung des Kongresses in den Krieg zog, wurde diese Tatsache von den Nachrichtenmedien zensiert, und wieder akzeptierten wir sie eher, als der Wahrheit ins Auge zu sehen. Als der Golfkrieg begann, den unser Präsident geplant hatte, waren wir nicht nur mit der Zensur der krassesten Art zufrieden, wir nahmen sie sogar in Kauf, weil wir glaubten, dass sie gut für die Kriegsanstrengungen sei. Unser Präsident hat gelogen, April Glaspie hat gelogen, das Außenministerium hat gelogen. Sie sagten, der Krieg sei gerechtfertigt, weil Präsident Hussein gewarnt worden sei, Kuwait in Ruhe zu lassen. Als Glaspies Telegramme an das Außenministerium schließlich veröffentlicht wurden, verteidigte ein US-Senator nach dem anderen Glaspie, de jure. Es spielte keine Rolle, dass sie sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern kamen. Wir, das Volk, haben sie mit ihren abscheulichen Lügen davonkommen lassen. Mit dieser öffentlichen Haltung des amerikanischen Volkes wurden die kühnsten Träume von Willis Harmon und seinen Wissenschaftlerteams Wirklichkeit. Das Tavistock-Institut freute sich über seinen Erfolg bei der Zerstörung der Selbstachtung und des Selbstbewusstseins dieser einst großen Nation. Man sagt uns, dass wir den Golfkrieg gewonnen haben. Was die große Mehrheit der Amerikaner noch nicht erkannt hat, ist, dass der Gewinn des Krieges die Selbstachtung und die Ehre unserer Nation gekostet hat. Das liegt im Wüstensand von Kuwait und Irak verrottet, neben den Leichen der irakischen Soldaten, die wir beim vereinbarten Rückzug aus Kuwait und Basra abgeschlachtet haben. Wir konnten unser Wort nicht halten, dass wir uns an die Genfer Konventionen halten und sie nicht angreifen würden. Was wollt ihr, fragten uns unsere Kontrolleure, Sieg oder Selbstachtung? Ihr könnt nicht beides haben. Vor 100 Jahren hätte das nicht passieren können, aber jetzt ist es passiert und gibt keinen Anlass zu Kritik.